Ja, liebe Gemeinde, wir haben in diesem Gottesdienst noch ein Osterlied gesungen vorhin. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Dies ist meine Zuversicht. Und dann heißt es ja am Ende der letzten Strophe, Herr, Herr, du bist meine Zuversicht. Wie steht es mit eurem österlichen Optimismus eine Woche nach Ostern? Hält die Botschaft vom Auferstandenen dem harten Realitätscheck eures Alltags stand? Wir haben ja gerade die Bibellese aus Johannes 21 gehört, also einem Auferstehungskapitel, und selbst die Jünger, die haben sich ja in ihren Berufsalltag als Fischer an den See Genezareth zurückgezogen und sie wirken bei dieser Begegnung so gar nicht euphorisiert. Der Kollege Uwe Kassens hat gleich zu Beginn der Trauerfeier für seine Schwägerin Helga Böden vor 2 Tagen hier die Frage gestellt, wie jemand mitten in seiner Trauer Ostern feiern soll. Die Botschaft vom Todesüberwinder. Die harten Realitäten holen uns zurück auf den Boden der Tatsachen, möchte man sagen, bevor wir mit der frohen Botschaft von Ostern abheben könnten. Die Schlagzeilen der vergangenen Woche, der Krieg in Nahost, der gefühlt ewige Krieg in der Ukraine, die Inflation, die sich vor allen Dingen in Preisrekorden an der Zapfsäule zeigt, und auch hier in unserem unmittelbaren Umfeld ist ja am Ostermontag ein wirkliches Unglück geschehen, dass jemand eben nicht abgehoben ist, sondern abgestürzt ist mit seinem Ultraleichtflieger und dann zu Tode gekommen ist. All das reißt uns die rosarote Brille aus der Hand, noch bevor wir sie uns aufsetzen konnten. Wie widerstandsfähig ist dein Osterglaube? Ist er so etwas wie eine innere Zuversicht oder doch nur eine Form der Schönfärberei? Eine milde Form der Realitätsverweigerung? Um diese Frage zu klären, nehme ich uns mit in eines der schönsten Kapitel in Gottes Wort der Bibel. Und es ist das wunderbare 40. Kapitel des ersten großen Prophetenbuches, des Buches Jesaja. Und damit in eine Zeit etwa 600 Jahre vor Kreuz und Auferstehung, die Zeit des Exils des Volkes Gottes, des Volkes Israel in der sogenannten babylonischen Gefangenschaft. Doch hört einmal selbst, ich lese uns aus der Basisbibel, und die Basisbibel hat, wie ich finde, ganz sinnvollerweise zu dem Abschnitt, der auch für heute als Predigt vorgeschlagen ist, noch den 25. Vers mit dazugenommen, also 25 bis 31. Hier überschrieben, Gott schenkt neue Kraft. Und da fragt Gott rhetorisch, mit wem wollt ihr mich vergleichen? Wer kommt mir gleich? Spricht der Heilige. Richtet eure Augen nach oben und seht, wer das alles geschaffen hat. Seht ihr dort das Heer der Sterne? Er lässt sie aufmarschieren in voller Zahl. Mit ihrem Namen ruft er sie alle herbei. Aus der Menge, vielfältig und stark, darf kein einziger fehlen. Wie kannst du da sagen, Jakob? Wie kannst du behaupten, Israel, mein Weg ist dem Herrn verborgen? Mein Gott bemerkt nicht, dass ich Unrecht leide. Hast du es noch nicht begriffen? Hast du es nicht gehört? Der Herr ist Gott der ganzen Welt. Er hat die Erde erschaffen bis hin zu ihrem äußersten Rand. Er wird nicht müde und nicht matt. Keiner kann seine Gedanken erfassen. Er gibt dem Müden neue Kraft und macht den Schwachen wieder stark. Junge Männer werden müde und matt, starke Krieger straucheln und fallen. Aber alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie Adler, sie rennen und werden nicht matt, sie laufen und werden nicht müde. In Anlehnung an den ikonischen Werbespruch eines österreichischen Brauseherstellers oder sollte ich sagen Aufputschmittelherstellers, möchte ich diese Verse überschreiben, der Allmächtige verleiht Flügel. Der Allmächtige verleiht Flügel. In seiner Allmacht lässt Gott die Seinen dahinfliegen wie Adler oder mit Luther, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. I believe I can fly. Doch nicht jeder erhebt sich in höhere Sphären. Erst am vergangenen Ostermontag ist, wie bereits erwähnt, ein Ultraleichtflieger schon beim Startversuch zu Schaden gekommen. Also, lassen wir uns von Gottes Wort Starthilfe geben. Lassen wir die Zusagen des Jesaja sozusagen Wind unter unseren Flügeln sein, dass wir uns wirklich erheben können in den Sorgen unseres Alltags. Die Verse beginnen ja mit einer rhetorischen Frage und eigentlich kann man sagen, dass etwa ab Mitte des 40. Kapitels Gott durch seinen Propheten rhetorische Fragen stellt, die ihn als den Allmächtigen auszeichnen, um ein bisschen die Relation sozusagen herzustellen. Und der Vers 26 ist in einem wunderbaren Kinderschlaflied vertont. Das ist dann fast original, nicht der heutige Luther, aber der Luther zur Zeit, der Luthertext zur Zeit der Dichtung dieses Liedes. Ich denke, manch einer unter uns hat dieses Lied früher auch gesungen. Ich weiß gar nicht, ob es noch gesungen wird. Weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl, an der ganzen großen Zahl. Dann heißt es in der zweiten Strophe, Gott, der Herr, rief sie mit Namen, dass sie all ins Leben kamen. Schließlich in der dritten Strophe werden die Kinder in den Blick genommen. Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen, kennt auch dich und hat dich lieb, kennt auch dich und hat dich lieb. Ich weiß, dass das bei uns zu Hause viel gesungen wurde, auch wenn man in Hamburg auch schon in den 70er Jahren oder 60er und 70er Jahren die Sterne am Himmel schlecht sehen konnte wegen dem vielen Licht, künstlichen Licht, das wir erzeugen. Wer die Gelegenheit hat, ich denke so unsere Moorhütte ist da, bietet sich da zum Beispiel an, dass die Kinder einmal einen Blick nehmen in den Sternenhimmel, wenn es sternenklar ist, und wahrnehmen, wie sich die Unendlichkeit anfühlt, wenn man da hineinschaut. Ja, dieses Kinderlied hat diesen ersten Vers aus unserem Abschnitt schön vertont. Und durch die Mondmission Artemis II ist in den vergangenen zwei Wochen ja der Mond und damit auch die Sterne, der Weltraum wieder neu in den Blick gekommen und hat eine große Aufmerksamkeit gewonnen. 10 Tage lang war eine 4-köpfige Crew im Weltraum unterwegs. Und sie hat den Mond umrundet, das haben noch gar nicht so viele Menschen gemacht, und dabei die dunkle Seite des Mondes beobachtet aus einer Entfernung, wo man das bisher noch nicht konnte. Dabei haben sie sich insgesamt über 408.000 Kilometer von unserer Erde entfernt. So weit draußen im Weltall wie kein Mensch zuvor. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das verfolgt habt, waren ja unter anderem auch bewegende Bilder dabei, weil der Captain dieser Mission dann erinnert wurde daran, dass seine Frau an Krebs verstorben war und sie haben einen der, ich sag mal, neu entdeckten Mondkrater auf der dunklen Seite jetzt also nach seiner Frau benannt. Das war sehr bewegend. Und bevor jetzt sozusagen mit dieser Mondmission zu viel Euphorie aufkommt, es soll ja auch in 2 Jahren dann wieder eine bemannte Mondlandung stattfinden, möchte ich auf die Euphoriebremse treten, was den Mars angeht. Selbst unter günstigen Bedingungen muss man etwa 150 Mal so weit fliegen, wie wir jetzt am weitesten draußen waren. Und das dauert dann eben nicht nur 10 Tage, sondern locker 10 Monate, eher mehr. Ja, nun, bevor uns die unendlichen Weiten des Universums erschrecken, für Jesaja und damit für das Volk Israel soll die Größe des Himmels auf die Größe ihres Schöpfers, also auf die Größe Gottes verweisen. Und er wird hier immer genannt als Yahweh, also als Ich Bin, der Ich Bin, als ihr Gott. Das ist der Gott, der sich ihnen mit Namen vorgestellt hat. Er ist derjenige, der das alles geschaffen hat. Und das soll und kann uns trösten. Der Allmächtige behält den Überblick. Er ist die ordnende und formende Kraft des Universums. Das unüberschaubare Heer der Sterne, der Galaxien, es liegt in seiner Hand und er hat deshalb sein Volk und uns nicht vergessen. Man könnte ja nun angesichts der Größe des Weltalls sich der eigenen Unbedeutsamkeit bewusst werden und sagen, wenn schon unsere Erde nur ein Staubkorn ist im Universum, wie geht es dann mit mir selbst? Und das ist hier von Jesaja anders gedacht. Er will sozusagen den Leuten nicht Angst machen damit und sagen, komm, ey, euch da im Exil, wie kommt ihr, was ist das für eine Idee, dass Gott an euch denken sollte? Nein, sondern er macht deutlich, wenn Gott das alles geschaffen und in der Hand hält und das seine Ordnung hat, die es ja offensichtlich hat, dann hat der Allmächtige auch euch im Blick und behält euch im Blick. Er kennt eure Herausforderungen, er kennt eure Sorgen und Ängste und damit dürfen auch wir davon ausgehen, dass Gott unsere Sorgen und Ängste kennt. Wir haben einen großen, einen ganz, ganz großen, eben einen allmächtigen Gott, den Herrn Jahwe, der sagt, ich bin, der ich bin und deshalb bleibt er auch, der er ist und er ist in Jesus Christus Mensch geworden, uns zugute, sagen wir ja, und das ist wirklich das, wo wir persönlich uns andocken können an den Herrscher der Welt und des Weltalls. Er denkt an uns, so wie er sein Volk im Exil nicht vergessen hat. Und deshalb, so beginnt ja dieses Kapitel, tröstet, tröstet mein Volk. Und diese Kapitel, die dann auf Kapitel 40 folgen, werden auch das Trostbuch des Alten Testamentes genannt. Allerdings mutet Gott seinem Volk und auch uns zu, auszuhalten. Und ich glaube, da ist so ein Unterschied zwischen der Zuversicht, die wir besungen haben, und dem, was man so als naiven Optimismus bezeichnen könnte. Es gibt ja Leute, deren Optimismus, also vielleicht auch permanent gut gelaunt, tatsächlich so ein bisschen was von rosa-roter Brille hat. Die also sich sozusagen verweigern, Probleme im Blick zu nehmen, Sorgen wahrzunehmen und wo das Ganze so den Charakter der Verdrängung hat. Das nenne ich jetzt mal naiven Optimismus. Und daneben gibt es eine innere Zuversicht. Und die innere Zuversicht, die ist in der Lage, sich der Realität zu stellen. Das heißt, die nimmt Widerstände als Widerstände wahr, die nimmt Hindernisse als Hindernisse wahr, die gesteht sich auch Rückschläge zu und die kann damit leben, dass wir mit Ungewissheiten leben müssen. All das führt ja dazu, dass wir Ermüdungserscheinungen bekommen, nicht nur im österlichen Glauben, sondern auch ganz allgemein im Alltag. Der Mensch neigt dazu, immer wieder zu ermatten und ermüden. Das fand ich auch sehr schön, dass Basisbibel und Lutherbibel also diese schönen Worte aufgenommen haben, ermüden und ermatten. Irgendwann ist unsere Kraft am Ende. Unsere Glaubenskondition ist immer neu herausgefordert. Und wie im Sport wächst sie durch Training. Und doch, und das sind hier so Bilder für die Menschen, die auch zu der damaligen Zeit so die trainiertesten waren, das sind die jungen Männer, die ja Höchstleistung vollbringen wollen oder eben auch die starken Krieger, auch die mussten logischerweise gut trainiert sein und von beiden wird gesagt, die jungen Männer werden müde und matt und die Krieger, die straucheln und fallen. Und das ist so, wenn wir allein auf unsere eigenen Kräfte setzen. Unsere eigenen Kräfte, wie gesagt, die können wir trainieren und das nennt man ja heute so schön Resilienz, also Widerstandskraft, die kann man tatsächlich, da kann man an sich arbeiten, aber letztlich ist österliche Zuversicht mehr als eine Selbstoptimierung. Es ist nicht Selbstoptimierung, es ist ein Geschenk, das ich persönlich anzunehmen habe. Und wenn ich das persönlich annehme, dann kann es mir zur Kraftquelle werden. Es sprudelt eben nicht aus einer Dose, sondern aus Gottes Wort. Und aus der Gemeinschaft mit anderen Glaubensgeschwistern. Österliche Zuversicht ist keine Weltflucht, ist keine Flucht aus der harten Realität. Sie ist die hoffnungsvollste Form, in ihr anwesend zu sein. Also wir werden gestärkt, dass wir in den Realitäten anwesend sind, dass wir sie also auch wahrnehmen, dass wir uns nicht dem verschließen, nicht die Scheuklappen aufsetzen, sondern uns den Dingen stellen, weil wir wissen, dass der Allmächtige uns, ja, uns kennt, uns in Händen hält und auch die Weltlage und unsere persönliche Lage, unser Schicksal in seinen Händen hält. Der Allmächtige hat in der Auferweckung seines Sohnes Jesus Christus am Ostermorgen den entscheidenden Neubeginn, den entscheidenden Neuanfang geschaffen. Und so ist es dann auch so, ist ja auch einer der Gründe, warum wir Ostern im Frühling feiern, dass jeder Frühling für uns so eine Art Gleichnis ist für die erneuernde Schöpfungskraft des Allmächtigen. Manch einer schaut vielleicht sogar jeden Tag in den eigenen Garten, die meisten sicherlich mehrfach in der Woche. Und dann schaut man, welcher Strauch, welcher Baum bereits grün ausschlägt. Die Vögel besingen den Frühling, sie loben ihren Schöpfer, die Bäume grünen und die Blumen blühen. Wir haben keinen Grund, uns von dunklen Gedanken gefangen nehmen zu lassen. Wir werden befreit aus dem Exil der inneren und äußeren Erstarrung. Unser Glaube, unser Osterglaube setzt uns in Bewegung. Er gibt den Müden neue Kraft. Er macht die Schwachen wieder stark. Sie rennen und werden nicht matt. Sie laufen und werden nicht müde. Alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Und auch da ist wieder der Herr, der genannt, den wir mit Namen kennen. Das, was für das Volk Israel ihr Gott Jahwe war, das ist für uns unser Herr Jesus Christus, der für uns den Tod überwunden hat und uns Anteil schenkt am ewigen Leben. Und dann passiert es, sie fliegen dahin wie Adler. Ja, der Allmächtige verleiht Flügel. Ich heb ab, nichts hält mich am Boden. Aber das geschieht nicht alleine. Es sind keine einsamen Höhenflüge, die wir machen, sondern das Volk Gottes wurde angesprochen von Jesaja im Exil. Und die Gemeinde Jesu darf sich auch gemeinsam angesprochen fühlen, denn wir sind so etwas wie eine Crew, eine Raumschiff-Crew, wir sind eine Fluggemeinschaft. Und ich habe da persönlich eine schöne Erfahrung machen können. Ich bin im Mai 1989, damals noch in West-Berlin, ich war Gemeindepraktikant der großen Gemeinde Schöneberg, die 25 Kilometer de Berlin mitgelaufen. Das war ausgerichtet von dem französischen Sektor, also von den französischen Besatzern, das war ja alles noch so, war ja aufgeteilt nach Vier-Mächte-Status die Stadt. Und die hatten immer den 25-Kilometer-Lauf in Berlin. Und ja, ich hatte da trainiert, das war gar nicht so einfach, weil ich so gewohnt habe, dass immer von dem Braunkohle-Dampf da aus Ost-Berlin, das zog so schön rüber. Und wer mal versucht hat, in so einem Qualm zu laufen, der weiß, das ist doch sehr belastend. Also von daher, mein Trainingszustand war so mäßig, aber ich hatte gedacht, das ist eine einmalige Gelegenheit, wenn du schon in Berlin Praktikant bist, dann mach das auch, und hatte mir dafür extra auf ein Laufshirt draufgedruckt, Jesus is my way, Jesus is my way. Dazu hatte ich den Abdruck meiner Laufschuhe genommen, das habt ja nun auch viel in der Gemeinde mit Jungschalern und Kindern zu tun gehabt, und da hatte man so Material, da habe ich gedacht, das ist doch schön, und dann lauf mal los. So. Und dieses Shirt hatte ich ja nun an und habe mich damit deutlich als einer, der mit Jesus unterwegs ist, zu erkennen gegeben. Und ja, so die ersten 15 Kilometer bin ich so schnell gelaufen wie nie davor, und ich meine auch nie wieder. Also bin in einer Stunde 15 Kilometer gerannt. Dann kam das Olympiastadion in den Blick. Das ist so, da ist man noch keine, ist man vielleicht 20 Kilometer gelaufen, dann kommt das Olympiastadion in den Blick. Und dann geht es aber, das merkt man so im Alltag gar nicht, es geht bergauf. Also nicht wirklich, also nicht so, dass wir es wirklich wahrnehmen würden, im PKW sowieso nicht. Aber wenn man dann läuft, dann merkt man es. Und das war so der Moment, wo ich dachte, das war nicht so glücklich. Du hast das schlecht eingeteilt. Es fing an zu stechen und ich habe gedacht, das wird nichts mehr. Also ich wurde langsamer, ich bin auch, habe angefangen, statt zu laufen, zu gehen. Und da hat mir dann geholfen, dass ich drauf hatte auf meinem Shirt, vorn und hinten, Jesus is my way. Denn, siehe an, es waren ganz viele andere Christen unterwegs, damals vor allen Dingen viele amerikanische Soldaten, die haben, hurry up, brother, und also ich wurde immer wieder angeschoben, wir sind auch mit über 12.000 Leuten gelaufen, da kann man also nicht anhalten, um sich die Schuhe zu binden. Das war schon total stark. Also ich habe so etwa 500 Meter, ja, wahrscheinlich vielleicht sogar einen Kilometer gebraucht, bis ich wieder ins Laufen gekommen bin. Aber ich bin unendlich oft ermutigt worden von anderen Christen, doch jetzt sozusagen das, was ich da bekenne, auch zu vollziehen. Also die Kraft, neue Kraft zu bekommen, um dann weiterzulaufen. Und das hat gewirkt. Ich bin am Ende in unter 2 Stunden durchgekommen. Ich war es zufrieden. Aber ich habe gemerkt, wenn ich mich zu Jesus Christus bekenne, dann sind da andere, die mir auch Schwung geben, die sozusagen dafür sorgen, dass ich wieder Wind unter meinen Flügeln habe. Ich möchte uns zu Beginn Beginn habe ich dieses schöne Lied, Jesus, meine Zuversicht, zitiert. Ich möchte uns dieses Lied, was wir jetzt gleich singen, zitieren, denn auch das ist ein Zuspruch, dass wir uns, ja, dass wir innerlich gestärkt sind, dass wir die Kraft haben, dass wir die Osterbotschaft, die frohe Botschaft auch in unserem Alltag dass sie uns durch unseren Alltag trägt. Wir singen gleich, du bist meine Zuflucht und Stärke. Du bist meine Hilfe in Not. Du, muss ich mal gucken, wo geht's denn hier weiter? Du bist meine Kraft, wenn ich schwach bin. Du bist mein Herr und mein Gott. Du bist meine Freude im Leben. Du bist meine Hoffnung im Tod. Du bist meine Zukunft für immer. Du bist mein Herr und mein Gott. Du bist hier, auch wenn ich dich nicht spüre. Du bist treu, wenn ich untreu bin. Du verstehst meine tiefsten Gefühle. Du liebst mich so, wie ich bin. Da noch ein kleiner Nachschlag. Es sind eben nicht die Gefühle. Die Gefühle tragen uns nicht durch. Das ist so, man kann ja so manchmal so euphorisiert sein, wenn man schöne Osterbegegnungen hat und Ostergottesdienst erlebt hat. Das trägt uns nicht durch. Was uns durchträgt, ist ein Glaube, der gefestigt ist. Ein Glaube, der auch Widerstände durchlebt hat. Und das wünsche ich uns, diese österliche Zuversicht. Amen.